Memleket. Memleket.
Mein Name ist Samir, ich bin Filmemacher hier am Ines Forum in Basel und ich muss jetzt eine Karte ziehen und darauf hat es eine Frage und die soll ich jetzt beantworten. Braucht es deiner Meinung nach ein Gesetz, das jede Form von Diskriminierung verbietet? Ja, hoffentlich. Also das gehört zu der menschlichen Gesellschaft, dass man halt ein Muss-Gesetz machen muss, damit man kann Zeugs organisieren, damit die Gesellschaft dann auch so funktioniert, damit niemand diskriminiert ist. Das ist eine Voraussetzung. Ja.
Also ich bin Leni, ich nehme jetzt eine Karte. Die Frage heisst, wie hängen deiner Meinung nach Rassismus und Ungleichbehandlung zusammen? Ja, ich glaube, es hängt sehr fest zusammen, weil Rassismus kann man ja denken, aber es tut sich eigentlich erst äussern, wenn man eben die Leute anfängt, ungleich zu behandeln. Und darum finde ich, das ist irgendwie essentiell. Und wenn man eben den Rassismus hinterfragt und sich das überlegt, dann kann man vielleicht dort anfangen, auch sich überlegen, wie es eigentlich unsere Handlungen dann beeinflusst. Und dann kann man auch die Handlungen vielleicht auch hinterfragen. Man kann mit Handlungen Rassismus bekämpfen versuchen. Also ohne, was haben wir glaube vorher gehört, nur reden, das ist schön, aber um es richtig bekämpfen, braucht es glaube auch Handlungen. Und so kann man die zwei Sachen glaube nicht auseinandernehmen. Ja. Ich habe gerade heute, habe ich glaube, so ein Antirassist, also ich glaube, ich habe mich heute selber einmal müssen auf die Schulter klopfen und einmal an der Nase nehmen, weil heute habe ich gerade beim Arbeiten habe ich, glaube ich, eine antirassistische Handlung vorgenommen, indem dass ich irgendwo ein Bild, das nicht so gut zum Text zusammengepasst hat, hinterfragt habe und mit meinen Teamkollegen dann auch angesprochen habe. Und dort, wo ich ein bisschen versagt habe, ist, ich habe, glaube ich, eine rassistische Handlung im Zug. Bin ich Zeugin gewesen von dieser rassistischen Handlung. Und ich habe mich, glaube ich, bin nicht mutig genug gewesen, zum den Zugführer, oder nicht, wie heisst das, zum den Zugchef darauf ansprechen. Weil ich, glaube ich, auch das Gefühl hatte, er ist ja gleich in der Machtposition. Und wenn ich da als einfache Reisende etwas sage, dann tue ich mich ja exponieren. Und das ist, glaube ich, jetzt nicht so gut gewesen. Von dem her ist meine Balance wieder bei null für heute. Aber immerhin bin ich ja da beim Ines-Forum, von dem her.
Okay, ich bin Cenk, ich bin Historiker und bin im Vorstand von Ines. Jetzt greife ich mir mal so eine Karte. Wie reagierst du, wenn du auf Hochdeutsch angesprochen wirst in einfacher Sprache? Man kann ja auf verschiedene Arten reagieren. Man könnte wütend reagieren, man könnte irgendwie perplex sein, was mir auch passiert, man könnte still sein. Aber irgendwie hat sich das mit der Zeit so ein bisschen eingefunden, dass ich eigentlich oft ironisch reagiere auf so Situationen. Vielleicht auch ein bisschen so eine Umgangsstrategie, die Sachen nicht so ernst zu nehmen. Je nach Situation, wenn die Situation passt, wenn sich jetzt die Möglichkeit bieten würde für eine Diskussion, würde ich auch diskutieren, aber man kann ja nicht immer diskutieren, man kann auch nicht immer wütend sein, also versuche ich ironisch darauf zu reagieren. Weil es anstrengend ist, weil es auch anstrengend ist, für sich selbst einfach immer wütend zu sein und weil sich aus der Ironie dann aber auch ganz neue, produktive Situationen ergeben können. Vielen Dank.
Hi, mein Name ist Mardoshek Habengele und ich ziehe eine Karte. Auf der Karte steht, wie reagierst du, wenn dich jemand fragt, woher du wirklich, wirklich kommst? Bei mir ist es extrem raum- und funktionsabhängig. Also bei meiner Arbeit Sage ich meistens, dass meine Eltern migriert sind und nicht ich. Und wenn sie dann noch nachfragen, dann sage ich, ja, aus dem Kongo, whatever, das ist so ein bisschen, ich werde gezahlt für die Zeit, die ich da bin. Und das gehört leider irgendwie auch zum Service dazu. Und jetzt bei persönlichen Gesprächen, wo ich mir das auch erlauben kann, irgendwie zu gehen, entscheide ich mich zu gehen oder es einfach stehen zu lassen. Bei der Arbeit kann ich nicht alle Faktoren kontrollieren, aber wo ich es kann, nutze ich die Chance und das Privileg. Der Gestus des Gehens bedeutet für mich, dass ich gerade irgendwo lieber wäre als hier, aber es ist nicht irgendwie an der Person, sondern so, hey, es ist cool, es gibt so viele coole Personen und Menschen, und die Frage, woher du kommst, muss ich nicht beantworten. Es ist nicht, ich schulde nichts, ich muss nichts, sondern ich kann einfach auch sagen, ja, ich gehe mal zur Bar oder hey, ich gehe mal eine rauchen und voll und komme dann später wieder. Also später komme ich wieder und kann das Gespräch neu starten. So, hey, wie fandst du die Veranstaltung? Willst du eine Zigarette? Wollen wir rauchen? Wollen wir trinken? Wollen wir... Oder sonst so etwas. Also es heißt nicht, dass, und das habe ich heute auch gelernt, ich fand es extrem schön, wo das benannt, dass Konfrontationen nicht heißen müssen, dass man das Gespräch beendet, sondern einfach auch pausieren kann und es aushalten kann, kurz den Raum zu verlassen, dann wieder zu kommen und beide merken, irgendwas ist passiert emotional und wenn man zurückkommt, dann ist es schön, aber man muss nicht, man ist niemandem etwas schuldig. Früher war das Gehen ein Gestus der Ohnmacht. Oder ja, so ein bisschen, also Freezing ist da wirklich so eine Thematik, die vor allem eben auch in der Schulzeit passiert. Aber heutzutage ist das Gehen ein bewusstes Gehen mit einem geraden Rückgrat und ich komme dann später vielleicht zurück und dann können wir weiterreden. Aber ich muss nicht und es hat nichts mit dir zu tun, sondern einfach mit der Aussage, die ich gerade nicht brauche. Genau. Voll. Und das Gehen ist auch mit einem Lächeln, mit einem wohlwollenden Lächeln, muss man sagen heutzutage.
Mein Name ist Maya. Okay. Auf der Karte steht, warum braucht es das Bürgerrecht für Menschen, die in der Schweiz geboren wurden? Es gibt für mich zwei Richtungen, in die man diese Frage beantworten kann. Einerseits glaube ich, dass es essentiell ist für Menschen, die zusammenleben in einer Gesellschaft, die gleichen Rechte zu haben und die gleichen Möglichkeiten haben, diese Gesellschaft auch aktiv zu formen und zu verändern. Gleichzeitig glaube ich auch, dass wenn man ein Bürgerrecht hat in einer Gesellschaft, in der man lebt, man sich auch mehr dazugehörig fühlt in dieser Gesellschaft. Und das ist, ja, ich würde mal sagen, für uns alle wichtig und trägt dazu bei, dass man ein verantwortungsvolles und gutes Leben führt. Ja. Ich glaube, sobald man sich dazugehörig fühlt, hat man ein anderes Selbstbewusstsein und selbstbewusste Menschen tun der Gesellschaft gut, glaube ich. Ich glaube, man hat dann auch, man ist vielleicht gleichgestellter, man kann auf auch den anderen begegnen. Und ich denke mal, dass das einer Gesellschaft gut tut.
Weißt du, der Michi, oder weißt du, was das ist? Der Michi?
Kontakt du.
Ja.
Also so. Mach blind.
Blind. Also,
mit dem Finger. Okay. Anisha Imhasli.
Mein Name ist Babak Fargahi.
Anisha, was macht dich so richtig wütend und warum?
Also ich spontan, was gerade in mir hochgekommen ist mit Wut, ist die Tatsache, dass letzten Sonntag im Tanzhaus Zürich eine Kinder- und Jugendvorstellung gestürmt wurde von Neonazis oder so einer ultrarechten Organisation mit, die wollten Transparent aufrollen, die haben Rauchbomben gezündet und draußen haben diese Kinder eingeschüchtert. Das war so ein Queer-Kids-Anlass. Und wo lese ich darüber? Wo ist da die Entrüstung? Wir entrüsten uns über Winnetou, wir entrüsten uns über Dreadlocks, also wir, die Medien, die Mainstream-Medien entrüsten sich über was man nicht mehr sagen darf und über sogenannte Cancel Culture und die sogenannten Auswüchse von Woke, und gleichzeitig passiert dann sowas, und da möchte ich gerne wissen, wo ist dann die Mehrheitsgesellschaft und setzt sich ganz dezidiert gegen solche unglaublichen, gewaltvollen Akte.
Ja, das macht mich unglaublich wütend, Anisha. Jetzt, wo du es sagst. Was mich auch sehr wütend gemacht hat, war im Hinblick auf die Proteste der Frauen und Männer im Iran. Das ist schon einen Monat her, sogar länger. Und die Schweiz hat bis heute nicht wirklich einen Standpunkt bezogen. Und das macht mich richtig wütend, weil es geht um grundlegende Werte, die Schweiz hier vertritt, die im Iran missachtet werden, und die Schweiz wirklich eine gute Gelegenheit hätte, um klarzumachen, dass sie für Frauenrechte, für Menschenrechte und für Demokratie einsteht, egal wo es ist, gerade im Hinblick auf ein Land wie den Iran, mit dem die Schweiz so gute Beziehungen pflegt, wirtschaftliche wie auch kulturellen Austausch. Also, es ist kein Geheimnis, dass die Schweiz immer ein bisschen zurückhaltend ist, was die außenpolitischen Dinge anbelangt. Aber wenn es ja so heftig ist und einem so hart ins Gesicht schlägt, dann wäre es vielleicht schon angebracht, dezidiertere Worte zu wählen und dezidiertere oder entschlossene Maßnahmen zu beschließen, als wie die Schweiz getan hat. Warum das so ist, weiß ich nicht. Vielleicht ist es eine opportunistische Haltung. Vielleicht ist es eine ängstliche Haltung, vielleicht ist es eine indifferente Haltung, vielleicht ist es alles zusammen, aber was es auch immer ist, es ist eine sehr schlechte charakterliche Eigenschaft, die hier die Schweiz zur Schau trägt.
Ja, ich glaube auch, also Stichwort Opportunismus, ich frage mich manchmal einfach auch, ob diese vielbeschworene Schweizer Konsenskultur, die wir da pflegen, wo man sagt, ja, wir alle kommen miteinander aus und wir suchen immer nach Lösungen, und man versucht immer Konsens immer auf wessen Kosten. Die Frage ist immer so, also wenn man über Konsens spricht, dann klammert man die Machtfrage aus. Und Konsens hat offenbar immer Gewinner oder die davon profitieren können. Und ich sage mit Bedacht profitieren, weil ich glaube, es geht in der Schweiz sehr oft in der Außenpolitik vor allem auch um die Vorteile, dass man die Schweiz als ein Unternehmen begreift und nicht als eine Demokratie. Es ist vor allem eine Kultur, die hier gepflegt wird, die auch auf einem Selbstverständnis basiert, dass man auf der guten Seite steht, und wenn dann was Hässliches passiert, will man es nicht gewesen sein. Oder ich meine jetzt in Bezug auf diesen Angriff vor einer Woche, oder gibt es viele Menschen, die dann sagen, was, sowas in der Schweiz, wir kennen sowas gar nicht, und das ist einfach unsere Geschichtsvergessenheit, weil Asylheime haben gebrannt in der Schweiz und also es gibt immer wieder solche Vorfälle, aber wenn wir nicht hinschauen, weil wir es nicht wissen wollen, dann blenden wir sie auch aus unserem historischen Gedächtnis aus. Und ich rede nicht von 50 Jahren, sondern ich rede von jetzt und von vor 5 Jahren und vor 10 Jahren, also von unserer Gegenwart. Also wir bauen dauernd an diesem Mythos dieser friedlichen Schweiz. Und wer unter dieser Gewalt leiden muss, das wird dann ausgeblendet.
Gut. Also, ich heiße Anina. Ich nehme jetzt die Karte. Wie hängen deiner Meinung nach Rassismus und Ungleichbehandlung zusammen? Also, Rassismus ist in der Grundhaltung der Ausgrenzung beheimatet. Ausgrenzung hat mit Ungleichheit zu tun. Rassismus hat nicht ausschließlich, aber ist ein Kapitalismus-immanenter Widerspruch, weil ohne Ausbeutung und wer wird ausgebeutet, also Ausgrenzung, also die gesamte, ich sage jetzt mal, früher waren es die ausländischen Arbeitskräfte, heute sind es die Geflüchteten, also die ganze Struktur von Niedrigarbeit, von unbezahlter Arbeit ist sowohl, da drin ist sowohl der Rassismus, sprich die Ungleichheit, ein ganz wichtiger Faktor, wie auch dann die ganze patriarchale Ausbeutung, also die Unterdrückung und die Ungleichheit der Frauen, wo man das ganz deutlich sieht im Moment, ist in der ganzen Care-Arbeit. Wer macht die Care-Arbeit in den Krankenhäusern? Das sind fast nur Menschen mit einem anderen Vordergrund als dem Schweizerischen. Wer baut unsere Städte, Häuser, Straßen, Kanalisation? Also alles das, was es braucht, um das Lebenswohlsein zu garantieren. Dieser gesamte Arbeitssektor ist ein Sektor, den eigentlich ausschließlich Menschen mit einem anderen Vorderhintergrund oder wie auch immer machen, also die einen viel schlechteren Lohn kriegen, und Ungleichheit und Rassismus haben unmittelbar miteinander zu tun und sind eine Systemfrage. Also Rassismus zu bekämpfen heißt, man muss das System, wie es hier sozioökonomisch aufgebaut ist, also da die Frage nachstellen und das in Frage stellen, weil sonst wird man den Rassismus und die Ungleichheit nicht überwinden können und das Patriarchat schon gar nicht.
Gut, also mein Name ist Alin und ich nehme jetzt eine solche Karte. Auf der Karte steht, was muss getan werden gegen das Racial Profiling, nicht nur bei der Polizei, sondern auch anderswo. Ja, ich find's schwierig zu beantworten, weil es ist, wie so viele dieser Fragen, greifen sie viel weiter in die Gesellschaft hinein, als vielleicht jetzt auf dieser Polizeiebene da angesprochen wird. Aber es ist vielleicht naiv, aber aus meiner Perspektive ist eben der erste Schritt, um das anzugehen, tatsächlich mehr Diversität in den Teams zu haben. Also gerade in einem Polizeiteam erwarte ich natürlich auch People of Color und nicht nur weiße PolizistInnen, die sich allenfalls aus einer persönlichen Perspektive mit dieser Thematik beschäftigen können. Und anderswo, ja, das wird immer wieder gesagt, aber ich denke, dass wir ansetzen bei der Bildung, in der Erziehung, in der Schule, in quasi öffentlichen Räumen, dass wir da dieses Thema des Othering oder des Andersseins kritisch auch hinterfragen oder aktiv ansprechen. Und was mir jetzt gerade so spontan durch den Kopf geht, ist auch was ist eigentlich das Gegenteil von Racial Profiling? Das wäre ja dann eigentlich Tokenism vielleicht. Also es ist so ein spontaner Gedanke, dass man ganz gezielt nicht weiße Personen hervorhebt und sie quasi zu FürsprecherInnen macht von irgendwas. Und auch das ist problematisch. Also ich finde eigentlich in dieser ganzen Thematik gibt es für mich sehr viele Ambivalenzen, zu denen ich selbst auch überhaupt keine Antworten habe und die mich auch verunsichern, ehrlich gesagt. Also ich finde es sehr schwierig. Also ich kann mir vorstellen, dass wenn ich mit einem Polizisten sprechen würde, ich dann auch wieder eine ganz andere Perspektive erhalten würde. Ja, also ich finde, es ist, ja, du spürst die Überforderung.
Okay, mein Name ist Daniel Kaufmann. Was? Soll ich es vorlesen? Was muss getan werden gegen das Racial Profiling? Nicht nur bei der Polizei, sondern auch anderswo. Wir müssen alle daran arbeiten, dass wir uns mit unseren Vorstellungen, die wir haben, mit denen wir auch aufgewachsen sind, dass wir die kritisch hinterfragen und dass wir uns mal auch selber fragen, wie wir das dann umgekehrt sehen würden, wenn man uns so begegnen würde. Und ich denke, es ist natürlich wie immer auch die Politik gefragt, es ist die Bildung gefragt und die Kultur. Ganz bestimmt muss sich die Mehrheitsgesellschaft, die sogenannte Mehrheitsgesellschaft, darum kümmern, weil ich eigentlich nämlich glaube, dass es diese sogenannte Mehrheitsgesellschaft im wahren Sinn gar nicht gibt, weil wir alle, also seien es wir als Frauen, sei es, weil wir eine Behinderung haben, die man uns zum Beispiel vielleicht gar nicht ansieht, oder ich gehöre ja zum Beispiel zu dieser Mehrheitsgesellschaft, habe aber einen jüdischen Hintergrund, den sieht man mir natürlich nicht an, aber ich bin natürlich auch geprägt davon. Und ich glaube, so geht es eigentlich allen, um es jetzt ein bisschen positiv auszudrücken. Wir sind ja alle ein Teil davon betroffen. Und wenn wir uns dessen eigentlich würden vergewissern mal, dann würde das vielleicht auch etwas ändern, wie wir auf andere Leute zugehen. Aber indem wir immer denken, ja, wir gehören ja zur Mehrheitsgesellschaft und uns betrifft das ja nicht. Das ist so praktisch, wenn es immer nur People of Color betrifft oder sonst Ausländer und Ausländerinnen. Aber wenn wir uns gewahr werden, dass es uns ja selber irgendwo vielleicht auch noch treffen kann, weil es gibt, ich glaube, es gibt nicht den Menschen, der typische Mehrheitsgesellschaftstyp ist, der von allem gar nicht betroffen ist. Das gibt's gar nicht.
Okay. Also, ich bin Halua Pintot-Maglengeis. Ich bin Co-Präsident von INES und ich ziehe jetzt eine Karte. Darauf steht, was macht dich so richtig wütend und warum? So richtig wütend, das kann ich ehrlich gesagt gar nicht generell sagen, weil manche Sachen machen mich plötzlich wütender an einem Tag als an einem anderen. Aber grundsätzlich Ungerechtigkeiten, Erfahrungsberichte wie heute Abend im Schwarzenbach-Komplex, wo die dir richtig nahe gehen, die machen mich natürlich wütend. Und warum ist klar, es geht um Sachen, die nicht richtig sind, die Menschen betreffen, die keine Wahl, die nichts dazu beigetragen haben, dass es ihnen so ergangen ist, wie es ihnen erging. Und ja, das ist nicht gerecht. Ja, was Sie heute Abend wirklich gut gemacht haben, ist dieser emotionale Zugang. Also INES ist ja ein Projekt, das mit viel mit Schrift arbeitet, mit Sprache, mit intellektuellen und akademischen Texten. Sehr, sehr verkopfte Angelegenheit. Und manchmal vergisst man ja ein bisschen, dass es auch andere Zugänge gibt zu diesen Themen wie Rassismus und Diskriminierung, Migration. Geht es um viel Erfahrungswissen Und das Wissen steckt eben auch in unseren Emotionen, in unseren Körpern. Und das haben sie heute Abend wirklich gut gemacht. Sie haben das performt, verkörpert und mit verschiedenen Mitteln, mit künstlerischen Mitteln eingesetzt und drüber gebracht. Und das hat viele berührt, glaube ich, heute Abend. Ja, es ist noch lange nicht vorbei. Es wird wahrscheinlich auch nie vorbei sein, aber die Kämpfe ändern sich trotzdem. Das haben wir heute Abend auch gesagt. Es gibt eine Kontinuität, aber der Kontext ändert sich. Die Menschen, es sind andere Menschen dabei, es sind verschiedene Kämpfe, die sich verknüpfen, ergänzen und neue Komplexitäten.
Ich bin Ines Matthäus. Wer ist die Mehrheit in diesem Land Schweiz? Am liebsten würde ich sagen wir alle. Wir alle heißt in Basel 37% Menschen, die nicht abstimmen, über 50% Menschen, die eine Mehrfachzugehörigkeit haben, etwa 65% Kinder in der Schule, die eine Mehrfachzugehörigkeit haben. Das ist die Mehrheit in diesem Land.
Mein Name ist Hanna Purcelle. Ich ziehe eine Karte und ich lese auch vor, was draufsteht. Okay. Menschen ohne Schweizer Pass riskieren die Ausschaffung, wenn sie von der Sozialhilfe abhängig werden. Was sagst du dazu?
Ja, also ich muss sagen, ich bin immer noch sowieso sehr emotional von dem ganzen Tag, den wir heute hier erlebt haben, und das kann ich jetzt gerade nicht ausblenden. Also es ging sowieso die ganze Zeit auch schon um persönliche Geschichten von Diskriminierung, und Ausschaffung zu riskieren ist natürlich eine der härtesten Erlebnisse, die Menschen erleben müssen, wogegen ich mich natürlich gerne wehren würde. Und ja, es macht mich in dem Sinne wütend, es aktiviert mich, was verändern zu wollen. Mein Erlebnis von dem heutigen Tag ist auf jeden Fall ein verbindendes. Ich habe das Gefühl, wenn man von einer Bewegung sprechen möchte, glaube ich nicht unbedingt, dass die jetzt heute hier begonnen hat. Vielmehr war sie schon da oder ist sie immer in der Luft. Und zu Zeiten und in Räumen, wie wir sie heute erlebt haben, kann sie wie greifbar werden als Bewegung. Und ich glaube, umso wichtiger, dass es eben diese Räume und Momente immer wieder geben kann, wo eine Verbindung hergestellt wird und wo dann dieses Wir, was heute so oft thematisiert wurde, auch sichtbar wird und alle Einzelnen, jede und jeder spüren kann und sehen kann, okay, ich bin hier nicht alleine. Und das, glaube ich, gibt Mut auf jeden Fall. Also es kommt wahrscheinlich auch wirklich auf alle Einzelnen an, wie erstmal die Reaktion ist. Ich glaube, vielen ging es so, auch wirklich bedrückt zu sein, auch geweint zu haben und erstmal auch wirklich eher, also es kann auch traurig stimmen, diese Ungerechtigkeiten immer wieder zu hören. Insbesondere natürlich ist es auch, wenn es die eigene Geschichte betrifft, mehrfach schwierig, diesen Erfahrungsaustausch wieder zu haben. Und dann braucht es wie den Moment, in dem wir eigentlich jetzt auch gerade sind, glaube ich, sehr, sehr dringend, nämlich die Party, wo wir uns nochmal nach dem Ganzen sprechen und hören und zuhören, auch wirklich eher in den Körper gehen können und irgendwie mit dem umgehen können, was da diskutiert wurde, und den Schmerz und den Frust und die Wut und aber den Mut und das Zusammensein wirklich auch quasi in den Körper gehen zu lassen und hoffentlich dann in einem nächsten Schritt in Aktion treten zu können. Das glaube ich, das erhoffe ich mir und bin aber überzeugt, dass das hier heute stattfindet.
Memleket ist eine Produktion von Podcast Lab und Institut Neue Schweiz, realisiert von Christoph Keller, zu hören auf Spotify, auf iTunes, auf institutneueschweiz.ch und auf podcastlab.ch.